Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Petra.
Hallo Susanne.
Im September 2024.
Im September 2024 sehe ich immer noch dein schönes Plakat hinter dir an der Tür von deinem ersten Band der Lorelei. Und gibt's da vielleicht was Neues?
Band. Ja, als E-Book. Ich habe kein Plakat, ich habe auch noch kein Buch gesehen, aber das E-Book ist erschienen. Fluss der Zeit. Tada! Seit dem 1. September. Also alle, die es vorbestellt haben, kriegen das ja dann automatisch. Und ich weise auch deshalb sehr gerne darauf hin, weil es jetzt im Angebot ist im September für 4,99.
Na, das ist doch ein Schnäppchen, das man sich nicht entgehen lassen darf.
Genau, so ein Einführungspreis. Und ich würde dann halt empfehlen, kauft euch Band 2. Und falls ihr Band 1 noch nicht habt, kauft einfach Band 1. Es ist eine gute Gelegenheit. ihr spart auf jeden Fall ein bisschen was und ja, also alle E-Reader-Fans, ich gehöre dazu, ich lese ganz gerne E-Books und ihr schadet auch den Autorinnen nicht, im Gegenteil. Man verdient sogar, obwohl ja beim Einführungspreis vielleicht nicht, aber sonst verdient man sogar mehr am E-Book als am Taschenbuch.
Man kann auch beides kaufen, das geht dann natürlich auch. Dann hat man es schön im Schrank stehen. Ich meine, die beiden zusammen sehen ja auch wunderschön aus dann im Schrank.
Eben. Und dann noch das Hörbuch gleich mit dazu.
Absolut, ja. So und als Neuinterpretation.
Das war jetzt unser kleiner Werbeblock. Hätten wir am Anfang und am Ende noch Piep machen müssen.
Werde ich einfügen.
Aber ich meine, wir dürfen das, ne? Wir verdienen ja sonst nichts mit dem Podcast.
Genau. Also, lest alle Susannes neues Buch. Fluss der Zeit.
Fluss der Zeit. Das, es ist schon wieder so lange her, dass ich das geschrieben habe, aber es geht um den Rhein.
Ach so, Gut zu wissen.
Liebe, Drama, Clemens Brentano, Bettine von Arnim kommen vor.
Und Bettine von Arnim, die kennen wir ja auch aus unserem Podcast. Falls genau. Ihr die Folge noch nicht gehört habt. Boah, also heute hört es gar nicht mehr auf mit der Werbung.
Ja, wir danken keinem Sponsor, nein, wir danken uns selbst.
Wir danken euch allen, die da draußen zuhören. Übrigens, ich habe mal unsere Statistiken angeschaut und wir haben natürlich sehr viele HörerInnen aus Deutschland und der Schweiz und Österreich, aber wir haben auch HörerInnen in Japan oder Grönland oder Ruanda. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Bots sind, die dann da mal bei uns reinhören, weil wir haben ja unsere Website, wo die Folgen gelistet werden. Aber vielleicht sind es ja tatsächlich und wirklich HörerInnen aus Japan oder Ruanda.
Also ich finde jetzt gerade Japan, das ist mengenmäßig eigentlich zu viel, als dass das alles Bots sein könnten. Obwohl, wenn das so ein Bot aktiv ist, der kommt dann vielleicht auch immer wieder. Ne?
300, wie viel ist die Statistik? 379? Oder ist es inzwischen noch mehr geworden? Ja, das ist doch toll. Also wenn ihr wirklich aus fremden Ländern uns zuhört, dann meldet euch doch mal.
Ja, das wäre spannend, mal zu wissen, von wo aus ihr uns zuhört. Ich meine, es könnten natürlich auch Urlauber sein, ne? Die dann im Urlaub unseren Podcast hören. Wir haben auch in Nordamerika zum Beispiel, sind sogar relativ viele, die uns da zuhören. Mhm. Und da kann man dann sogar sehen, dass die meisten davon aus Kalifornien kommen.
Ah. Vielleicht auch aus Chicago, das sind dann die Nachfahren von Gertrude Ederle. Die unsere Folge über Gertrude Ederle gehört haben.
Eben. Das, genau. Weil die Folge ist ja aus irgendeinem Grund läuft die besonders gut, die Gertrude Ederle.
Ja.
Vielleicht schon auch, weil der Film in der Mediathek ist. Und das ja auch wirklich interessant ist. Ne? Wenn man den Film geguckt hat, will man vielleicht dann noch wissen, was ist denn wahr an der Geschichte. Ja, und das kann man ja bei uns immer erfahren.
Genau. So wie heute auch wieder.
So wie heute auch wieder. Boah, was für eine perfekte Überleitung.
Großartig, ne? Also heute, wir sind on fire. Und wir haben heute zum ersten Mal eine Prinzessin im Podcast.
Oh, ja, erzähl.
Eine Wittelsbacher Prinzessin, Therese von Bayern. Die war Naturforscherin und ich habe eine sehr spannende Biografie über sie gelesen mit dem sehr passenden Titel. Ich habe mich vor nichts im Leben gefürchtet. Und ich finde, das bringt ihre Persönlichkeit sehr gut heraus. Und sie war viel unterwegs und sie hatte aber auch eine doch recht tragische Liebesgeschichte hier zu Hause in Bayern. Und darüber erzählen wir euch jetzt was. Therese Charlotte Marianne Auguste, Prinzessin von Bayern, hieß sie mit vollem Namen.
Ist das unsere erste Prinzessin eigentlich? Hatten wir schon mal eine?
Ich glaube, wir hatten noch keine.
Noch keine, ne? Also die erste Prinzessin.
Ja, es gibt halt auch nicht so viele Prinzessinnen, die irgendwie in der Wissenschaft oder Wirtschaft oder Politik aktiv sind oder waren.
Das stimmt.
Ich habe auch lange überlegt, ob sie passt, weil ich meine eigentlich, sie war halt Schriftstellerin, die machen wir ja eigentlich nicht, aber sie war eben auch Naturwissenschaftlerin oder Naturforscherin und da ich sie irgendwie so spannend fand, habe ich gedacht, es geht, ist unser Podcast, ich kann machen, was ich will und deswegen mache ich es jetzt.
Eben. Nee, also Naturforscherin passt auf jeden Fall, Prinzessin als Berufsbezeichnung, das können wir uns dann noch überlegen, ob wir das so verschlagworten da in unserem Menü.
Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und am Ende ihres Lebens war sie auch gar keine Prinzessin mehr, aber das kommt dann am Ende.
Oh.
Also sie hat gelebt von 1850 bis 1925 und man kann sagen, dass sie da eine ganze Menge bayerischer Geschichte miterlebt hat. Also vom Deutsch-Französischen Krieg, dann über die Absetzung von Ludwig I., dann die Entmündigung und der Tod von Ludwig II., von dem ihr alle schon mal gehört habt. Dann war ihr Vater Prinzregent fast zum Ersten Weltkrieg und dann nach dem Ersten Weltkrieg das Ende der Monarchie. Also das hat sie alles mitbekommen.
Also Ludwig II. Ist das der mit den Schlössern, ja, der genau. Zum Beispiel Neuschwanstein hat bauen lassen.
Genau.
Ah ja, gut.
Ich habe zwei Biografien gelesen von Hadumut Bußmann oder Bußmann, ich weiß nicht, wie sie sich spricht. Und die beschreibt es so: Dies ist die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer Wittelsbacher Prinzessin, der es gelang, sich aus höfischen Zwängen und gesellschaftlichen Erwartungen zu befreien und ihre Vision von einem selbstbestimmten Leben zu verwirklichen.
Ah ja, und da sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, für die, die uns nicht ganz so oft hören, dass du in München wohnst.
Ja.
Also Heimspiel sozusagen mit der Prinzessin von Bayern.
Und da ich in München wohne, kenne ich mich natürlich auch wahnsinnig gut mit dieser ganzen Geschichte aus. Falls euch das auch so geht, will ich euch einen ganz kurzen Abriss über die bayerischen Könige geben, von denen es gar nicht so viele gab, nämlich nur 6, die nur leider alle irgendwie sehr gleich hießen. Deswegen kommt man da so durcheinander.
Das ist immer wieder das Problem. Ja. Deswegen müssen die alle durchnummeriert werden. Und dann fängt man irgendwann wieder von vorne an mit dem Durchnummerieren. Und
ja, aber ja. In Bayern gab es halt nur 6, deswegen musste man da nicht so viel nummerieren. Aber also, Bayern war lange ein Kurfürstentum und wurde dann von Napoleon zum Königreich ernannt, 1806. Der erste König, der von Napoleon ernannt wurde, war Maximilian der Erste Josef oder Max Josef oder der gute Vater Max wurde er auch genannt. Der aus Bayern einen, in Anführungszeichen, modernen, aufgeklärten Staat machte, einen säkularisierten Staat und er ebnete den Weg zu einem Verfassungsstaat. Also er war sehr beliebt, hat das Land in eine gute Richtung geführt und das war es auch schon zu ihm. Er war dann König von 1806 bis 1825. Dann ist er gestorben und sein Sohn ist König geworden, das war Ludwig I. Den kennen unsere treuen HörerInnen schon aus der Folge über Lola Montez, falls ihr euch da noch dran erinnert. Er lebte jetzt nach den ganzen napoleonischen Kriegen in einer sehr ruhigen Zeit, also es gab keine Kriege. Deswegen hatte er sehr viel Zeit für Architektur. Und er hat praktisch so das München, was wir heute sehen und kennen, erbaut. Die Pinakotheken, dann die Staatsbibliothek an der Ludwigstraße, die Siegeshalle, die Theatinerkirche und was noch alles. Aber was dann nach dieser ruhigen Zeit geschah, war, dass die Revolution von 1848 kam. Und kurz vorher hatte er eben seinen Skandal mit Lola Montez und war auch schon zurückgetreten. Also mit der Revolution war Ludwig I. dann auch weg. Nach seinem Rücktritt kam dann Maximilian II. An die Macht, der dann die ganzen Versprechen, die sein Vater gegeben hatte, so Reformversprechen, einlösen musste. Also der Rechtsstaat wurde gestärkt, die Freiheits- und Mitbestimmungsrechte der Bürger wurden verbessert, die Juden wurden emanzipiert, die Bauernbefreiung beendet, auf positive Weise. Er war trotzdem nicht besonders beliebt beim Volk, sondern eher verschlossen. Zu seinen Söhnen war er wohl sehr streng bis brutal. Und er war verheiratet mit Marie von Preußen, die eine begeisterte Bergsteigerin war. Das erwähne ich, weil wir davon später im Jahr noch mehr hören werden. Also nicht unbedingt von Marie, aber auf jeden Fall von Bergsteigerinnen. So, also er war König bis 1864, dann ist er gestorben. Und dann kam Ludwig II., also sein Sohn. Das ist dieser Märchenkönig mit Schloss Neuschwanstein, Schloss am Herrenchiemsee und so weiter. Also der baute dann praktisch genau so viel wie Ludwig I., nur noch fantastischer und noch teurer. Aber er hatte eben eine psychische Erkrankung und das machte das Regieren eher schwierig und er zog sich auch ab 1875 immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück und baut eben immer verrücktere Dinge und nimmt immer mehr Schulden auf und wird immer seltsamer. Und 1886 wurde er dann entmündigt, eben wegen dieser psychischen Störung. Ja, und da er eben nicht mehr regierungsfähig ist, übernimmt sein Onkel Luitpold die Regierungsverantwortung. Und Luitpold ist Thereses Vater.
Ach ja, ja, und sie ist, das sind wir jetzt bei Therese.
Und sie ist 36, als das passiert. Jetzt aber noch schnell der letzte König. Also durch den Selbstmord von Ludwig II. Wird Otto zum König. Otto ist der jüngere Bruder von Ludwig. Der ist aber ebenfalls psychisch krank. Und von dem werde ich dann später noch mehr erzählen, weil der eine größere Rolle in Thereses Leben spielt. Und deswegen bleibt Luitpold eben Prinzregent. Jetzt kommt noch der allerletzte König. Also der Prinzregent Luitpold, Thereses Vater, stirbt 1912. Da wird dann Ludwig III. Gekrönt und bleibt König bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als dann das Königreich abgeschafft wird und Bayern zum Freistaat wird. Mhm. Also das waren die ganzen Könige und da hängt Therese eben mit in dieser Familie drin. Sie wurde geboren am 12.11.1850 in der Münchner Residenz. Man freut sich, dass sie ein Mädchen ist, weil es nämlich schon zwei Jungs in der Familie gibt. Und deswegen ist es schön, dass man ein kleines Thereschen bekommt. Ihre Eltern, das war eine Liebesheirat. Ihre Mutter Auguste war kaiserliche Prinzessin und Erzherzogin von Österreich, königliche Prinzessin von Ungarn und Böhmen sowie großherzogliche Prinzessin von Toskana.
Das klingt ja großartig. War die am Ende noch vornehmer als ihr Mann?
Vielleicht. Kaiserliche Prinzessin hört sich gut an.
Ich finde auch.
Sie kam also aus einer guten Familie natürlich, aber leider auch aus einer kranken Familie. Also schon ihre Mutter ist früh an einem Lungenleiden gestorben und das passiert ihr leider auch. Aber erstmal bringt sie vier gesunde Kinder zur Welt. Also Ludwig, Leopold, dann Therese und dann der kleine Arnulf, der immer Thereses Lieblingsbruder war. Luitpold ist also der Sohn von Ludwig I., der sich mit Lola Montez vergnügt hat. Der geht in jungen Jahren auf Kavaliersreise und trifft dort eben diese Auguste. Ludwig I. sagt zwar, ist zuerst ein bisschen skeptisch, weil er halt von diesem Lungenleiden in der Familie hört, ob das denn so gut ist, aber er lernt sie kennen, seine zukünftige Schwiegertochter, und findet sie wunderbar und findet sie auch so schön, dass er sie gleich in seine Schönheitengalerie aufnimmt, also in diese Reihe der Gemälde mit den schönen jungen Frauen. Luitpold ist der dritte Sohn, hat also keine Chance auf den Thron, was er aber auch ganz gut findet, weil er doch sein zurückgezogenes Leben gern mag. Er mag das Militär, er war früh im Militär, er erzieht seine Kinder sehr streng, fast militärisch, er interessiert sich aber auch für Naturwissenschaften und für Sprachen, wie seine Tochter später. Körperliche Ertüchtigung ist ihm wichtig und auch seine Kinder sollen immer viel Sport machen und vor allen Dingen den Eltern gegenüber absolut gehorsam sein. Die Mutter achtet aber darauf, dass sie auch Spaß haben. Also sie entwickeln kleine Theaterstücke und wenn sie im Sommer am Bodensee sind, wo die Mutter eine Villa kauft, die Villa am See, da wird dann auch Boot gefahren und geschwommen und gesegelt und so. Mhm. Die ganze Familie ist ja tief katholisch. Therese bleibt das auch ihr Leben lang. Und sie reisen viel. Also zum Beispiel nach Berchtesgaden, Bad Ischl, Tegernsee, all sowas. Aber besonders geprägt hat sie eine 6-monatige Italienreise und eben die Sommermonate am Bodensee, wo sie sich immer viel freier und unabhängiger gefühlt hat und so viel Zeit wie möglich in der Natur verbracht hat. Sie liebte auch Tiere. Sie hatte schon als Kind eine Taube als Haustier, ein Spanferkel, ein Kanarienvogel, eine Fledermaus und beobachtet die auch schon wissenschaftlich. Also macht so erste Verhaltensforschung. Welches Tier ist wie intelligent? Welches Tier lässt sich zähmen? Und dann schreibt sie zum Beispiel, Tiere tun in ihrer selbstlosen Treue einem wehen Menschengemüt oft wohler als Menschen. Mhm. Und Therese hatte, glaube ich, sehr oft ein wehes Menschengemüt. Sie hat übrigens wahnsinnig viele Schriften hinterlassen, deswegen kommen auch noch einige ihrer Zitate. Ja, was ihre Ausbildung angeht, sie ist schon sehr früh sehr neugierig und hat Hauslehrer, die eigentlich für ihre Brüder kommen. Und sie darf aber mitlernen, bekommt einen eigenen Lehrplan, aber darf auf jeden Fall lernen. Streng faktenorientiert, also es werden zum Beispiel keine Märchen gelesen, was dann aber zum Beispiel auch bedeutet, dass die, wenn sie zum Beispiel Mathe lernt, dass das überraschend praktisch gemacht wird. Also sie lernt dann, wie Zinsen funktionieren und Staatsobligationen und sowas. Die höhere Mathematik erlaubt ihr Vater ihr allerdings erst mit 27. Und sie darf davon auch niemandem was sagen, dass sie das lernt. Mhm. Einige Male macht sie Kurse am Polytechnikum, das ist der Vorläufer der Technischen Universität, wo sie Mineralogie, Experimentalphysik und Chemie lernt. In Damenkursen, aber bitte, damit das auch nicht so schwer wird. Aber den größten Teil macht sie im Selbststudium. Auch die Sprachen, die sie lernt, 11 europäische Sprachen konnte sie. Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Dänisch, Neugriechisch, Russisch, Portugiesisch, Schwedisch, Holländisch und Tschechisch.
Oh, scheint ja keine zu fehlen. Nee, Italienisch? Hast du Italienisch aufgezählt?
Auch. Das kann sie ja schon durch ihre Mutter.
Ja, stimmt, natürlich, ja.
Ja, und sie macht das aber auch immer, weil sie da Verwandte hat oder Freundinnen hat oder gerne hinreisen möchte. Also sie lernt das schon auch zweckgebunden. Und was sie genauso wenig darf wie höhere Mathematik, ist übrigens Latein. Das lernt sie dann erst, als sie volljährig ist. Ja, Klavierunterricht, da ist sie so mäßig talentiert, Mal- und Zeichenunterricht, das kann sie ganz gut. Das ist auch gut für ihre späteren Reisen, wenn sie dann Pflanzen und Tiere zeichnen kann. Es hilft ihr auch, sich zu orientieren auf Landkarten. Und Sportunterricht eben auch, weil der Vater darauf besteht. Aber sie macht das auch gerne, also Schlittschuhlaufen, Reiten, Schwimmen, weil sie gerne stark sein möchte und ihren eigenen Kräften vertrauen möchte.
Es klingt alles nicht unbedingt so, als würde sie sich jetzt gerade auf eine Ehe vorbereiten, weil das wäre ja eigentlich ihre Aufgabe, ne?
Das ist richtig. Lass mich da noch kurz was dazwischen schieben, bevor wir zur Ehe kommen.
Okay, ich bin ja schon gespannt.
Die Mutter wird tatsächlich krank, weil sie eben diese Lungen, also wahrscheinlich fast Tuberkulose. Und ab 1857 muss sie die Winter dann immer im Haus verbringen. Also da war Therese erst 7. Sie findet das eigentlich schön, weil sie die Mutter die ganze Zeit so nah bei sich hat und ihr was vorlesen darf und ihre Gesellschaft genießen darf. Aber eine Tante oder eine Hofdame meinte später, wahrscheinlich ist das arme Mädchen, das sowieso schon immer so ruhig und zurückgezogen war, dadurch noch ernster und ruhiger geworden. Klar, wenn die Mutter so krank ist. Und 1864 stirbt die Mutter dann auch. Da war Therese 13. Und da hat sie auch was zugeschrieben. Und nun begann die Mutter von uns Abschied zu nehmen, von jedem Einzelnen und für jeden die passenden Ermahnungen, klar und deutlich, wenn auch mit fliegendem Atem, uns ans Herz legend. Ich sollte sie bei Vater und Brüdern ersetzen. Ich sollte an ihrer Stelle den Jüngsten zur ersten heiligen Kommunion vorbereiten. Tief und maßgebend für das ganze Leben gruben sich diese letzten Worte der sterbenden Mutter tief in die Seele ein. Wir vier Kinder schluchzten laut und als man uns mahnen wollte, um die Sterbende nicht zu beunruhigen, sagte sie klar und vernehmlich, lass sie nur weinen, es ist ja ganz natürlich. Und dann später, ich stand mit 13 Jahren einer Lebensaufgabe gegenüber, die mich zu erdrücken drohte. Mhm. In meinem Herzen ging etwas entzwei, das nie mehr ganz wurde.
Oh, das ist aber auch viel für ein Kind.
Absolut.
An Verantwortung. Ja.
Und dann hat sie sich tatsächlich 48 Jahre lang bis zum Tod ihres Vaters daran gehalten. Also sie hat sich immer um ihren Vater gekümmert. Ja, das ist jetzt also ihre große Aufgabe und sie hasst es. Sie hasst die ganzen Rituale, in die sie eingezwängt ist. Niemand versteht sie. Sie ist furchtbar schüchtern. Sie kann nirgendwo alleine hingehen, wenn sie einmal quer über den... Also sie haben gelebt im Leuchtenberg-Palais. Das ist an der Ludwigstraße praktisch so gegenüber von der Residenz, falls euch das was sagt. Und selbst wenn sie da einmal über den Platz will, wird sie von blau livrierten Lakaien begleitet. Sie darf auch nicht alleine im englischen Garten ausreiten gehen oder so. Also ist immer jemand da. Und ihr wird so praktisch von Kindesbeinen an jegliche Impulsivität und Spontanität abtrainiert, weil sich das eben nicht gehört für eine Prinzessin. Und das verbirgt sie alles hinter großer Beherrschtheit. Obwohl sie sich, wie sie schreibt, ich wünsche mir ein bescheidenes, verstecktes Los, unabhängig von gesellschaftlichen Einflüssen. Und das bekommt sie nicht und das äußert sich auch wohl in Depressionen, tiefen, starken Depressionen. Aber ihre tiefe Religiosität hindert sie eben auch daran, dem nachzugeben, also bei ihrem Vater zu bleiben und am Leben zu bleiben.
Hattest du nicht gesagt, ihr Vater wurde praktisch stellvertretender Regent?
Das ist er aber noch nicht.
Das ist er noch nicht, aber das wird er dann.
Ja, sie ist ja jetzt erst 13, 14 und er wird das, als sie 36 ist. Also sie hat noch eine Menge Zeit. Es wird mit der Zeit besser, zumindest was ihre Schüchternheit angeht. Auch später dann, als der Vater schon Prinzregent ist. Also er hat schon immer Tischgesellschaften gehabt, relativ kleine, aber immer so Freunde und irgendwelche Wissenschaftler und so waren dann da oder Autoren oder Politiker und so. Und sie ist dann immer dabei und hat dann immer interessante Gesprächspartner und kann dann nach und nach, sie sagt, es ist Übungssache, diese Schüchternheit loszuwerden. Aber das, also es dauert wirklich noch Jahre. Das war jetzt nicht, dass sie mit 16 plötzlich sehr selbstbewusst war. Jetzt wird es allerdings nochmal tragisch. Es wird noch einige Male tragisch. Ich hatte ja schon Otto erwähnt. Das war ja der jüngere Bruder von dem psychisch kranken Ludwig II., der auch selbst psychisch krank war. Therese ist schon seit ihrer frühesten Kindheit in Otto verliebt. Der ist so lieb und so aufmerksam und nicht so militärbegeistert wie so viele andere. Er ist bescheiden und religiös, nur 2 Jahre älter als sie.
Also, Moment, der Otto ist jetzt der Bruder vom König, oder?
Von Ludwig II., ja.
Ja,
also. Der jüngere Bruder.
Also eigentlich eine gute Partie.
Ja, nur dass er eben psychisch krank war. Und das auch schon ziemlich früh. Ich möchte euch ein Gedicht von Therese vorlesen. Sie hat Gedichte geschrieben. Wir hatten das, glaube ich, auch schon in der Lola-Folge, dass Ludwig der Erste auch schon so Gedichte geschrieben haben, die sich sehr schön gereimt haben und sehr, Therese schreibt über Otto. Hast du einen Freund gefunden, lass nicht von ihm ab. Hast dein Herz an ihn gebunden, treu bleib bis ans Grab. Es ist ein Schatz fürs ganze Leben, den dir unser Gott gegeben. So ein, finde ich, so ein Poesiealbum-Spruch. Ja, sie ist von Anfang an verliebt in ihn und manchmal scheint es ja auch, als ob er sie auch mag. Sie verbringen als Kinder schon sehr viel Zeit miteinander. Ottos Mutter Marie ist eine Art Ersatzmutter für Therese. Ich glaube auch, dass Thereses Mutter der Mutter, also der Marie, gesagt hat, sie soll sich bitte um Therese ein bisschen kümmern, wenn sie stirbt. Und sie ist später, viel später, auch die Einzige, die von Thereses Gefühlen für Otto weiß. Sonst hat sie das auch kaum jemandem verraten und hat Therese...
Also wusste auch der Otto da nichts von?
Also sie hat es ihm nicht gesagt. Also man weiß nicht, ob er auch Gefühle hatte für sie. Manchmal hörte es sich wohl so an. Da gibt es irgendwie so Tagebucheinträge von Therese. Ach, er hat gesagt, das, ich weiß nicht mehr genau. Aber selbst wenn er in sie verliebt war, es hätte halt nie was werden können, weil es ihm nie gut ging. Und als er dann später, ist er dann noch im Militär gewesen und hat den Deutsch-Französischen Krieg mitgekriegt und hat da wohl schlimme Erlebnisse gehabt. Und irgendwann hat er das dann auch der Öffentlichkeit gezeigt, als er, ich glaube, vor einer Messe oder in einer Messe hat er sich irgendwie auf den Boden geworfen und geschrien irgendwie. Und das heißt, dass da dann auch die Öffentlichkeit mitbekommen hat, dass er krank war. Und dann haben sie ihn praktisch verbannt. Dann ist er...
Aber er ist doch trotzdem noch König geworden. Oder war er das da schon?
Er ist König geworden, nachdem Ludwig I. sich umgebracht hat. Aber er ist eben nicht König geworden, weil er da schon...
Was für eine Familie, meine Güte.
Weil er da schon entmündigt worden war. Und deswegen kam eben der Prinzregent.
Also er wurde praktisch König, obwohl man wusste, er kann gar nicht regieren. So.
Ja, also er war offiziell König, aber regierungsunfähig, genau.
Ja, okay. Und deswegen wurde der Vater von unserer Therese dann
Prinzregent,
stellvertretender. Genau. Ja. Also Prinzregent, also hat dann an seiner Stelle regiert. Okay, also, ja, nur, dass man das alles so...
Ja, man muss sich das dreimal erzählen.
Also sie war im Grunde genommen in den König oder in den künftigen König und dann in den König verliebt. Der aber leider...
Also er war ja zweitgeborener Sohn. Das heißt, Ludwig II. Hätte einfach lang genug auf dem Thron bleiben müssen, dann wäre er nicht König geworden. Aber verstehe. Er war dann halt der Thronfolger natürlich. Und ja. wäre... Ja, ja. genau.
Ja, also die Familie, die scheint es ja in sich zu haben, was so Krankheiten und psychische Krankheiten und überhaupt betrifft.
Ja, man fragt sich halt, ob das was Vererbtes, was Genetisches ist. Es gibt da wohl einen Psychiater in heutiger Zeit oder vor kurzem, der wollte praktisch irgendwie das so hinbiegen, dass die nicht eine genetische Erkrankung haben. Also er wollte irgendwie so die Familie retten, das Königshaus retten. Und der sagt dann zum Beispiel beim Otto, das lag daran, das waren die Folgen einer Syphilis. Aber das glaubt auch nur er und es war wohl tatsächlich was Familiäres.
Ja gut, das ist ja jetzt auch keine Schande in dem Sinne.
Naja, damals war es tragisch auf jeden Fall. Und damals war das natürlich, ich meine, da durfte man das nicht laut sagen. Deswegen haben sie ihn ja auch weggesperrt. Da war ich gerade, oder? Also sie haben ihn weggesperrt nach Nymphenburg und später noch weiter nach Fürstenried. Und es hat ihn auch nie jemand besucht. Therese wollte ihn immer gern besuchen, durfte aber nicht oft. Und als dann Ottos Mutter, Marie, gestorben ist, hat sie sich vorher von ihr das Versprechen geben lassen, dass sie sich offiziell um Otto kümmern darf und durfte ihn dann zweimal im Jahr in Fürstenried besuchen und hat dann auch so ärztliche Berichte zu seinem Zustand bekommen. Ihr Vater wollte natürlich, dass Therese heiratet. Sie wollte aber nicht. Es gab 7 Kandidaten, die alle durchgefallen sind. Es ist ihr, glaube ich, nicht leicht gefallen, weil sie wusste, sie fällt allen zur Last, wie sie es selbst ausgedrückt hat, wenn sie nicht heiratet. Und sie sagt auch, sie soll sich opfern. Also das war so ihre Einstellung dazu. Sie sagt gleichzeitig, wer will mich schon heiraten, da ich hässlich bin, Zitat. Und sie will keinen Dummkopf. Und warum ich gerade den Leuten gefalle, wo es mir unangenehm ist. Also wenn, dann passt es nicht. Es wird mit der Zeit, fällt der Druck von ihr ab, weil ihre beiden älteren Brüder heiraten und diese wichtige Allianz zwischen Wittelsbacher und Habsburger sichern. Und ihr Vater denkt sich dann irgendwann, okay, dann haben wir das erledigt, dann ist das nicht so schlimm, wenn Therese nicht heiratet. Mit 30 wird sie oberste Vorsteherin und Äbtissin des Münchner Damenstiftes zur Heiligen Anne, das der Tradition nach von unverheiratet gebliebenen Wittelsbacher Prinzessin geleitet wird. Was genau sie da gemacht hat, konnte auch die Biografin nicht rausfinden. Also sie hat auch nicht irgendwie so eine Kluft getragen oder so. Es gibt kaum Unterlagen. Interessanterweise finanziert diese Stiftung aber später einen Teil ihrer Reisen. Also, jetzt ist klar, sie wird nicht heiraten. Sie will was anderes machen, sie will reisen. Lange Zeit sind für sie Bücher eigentlich auch nur eine Möglichkeit, wie sie sagt, sich zu betäuben und vor dieser Welt zu fliehen, in der sie eben diese ganzen Aufgaben hat. Und erst später wird dieses Leben dann wirklich für sie zur Erfüllung. Aber schon früh neidet sie ihren Brüdern und auch anderen Männern ihre Kavaliersreisen. Also die dürfen immer so schön durch Europa reisen. Sie schreibt, könnte ich nur als Koffer mitgehen. Und mit 25, also 1875, darf sie das erste Mal ihren Bruder und ihre Schwägerin begleiten. 5 Monate durch Portugal, Spanien und Nordafrika. Von Afrika ist sie völlig überwältigt. 5 Jahre später veröffentlicht sie diese Reise als Reisebericht. Also es wird wirklich veröffentlicht, es wird gut aufgenommen. Eine sehr bekannte Jugendschriftstellerin, Isabella Braun, ermutigt sie auch. Toll geschrieben, schreiben Sie unbedingt weiter. Sie bekommt ein Honorar, das sie aber spendet. Ja, und damit ist dann praktisch so, hat sie Blut geleckt und sie merkt, dass sie das Reisen unheimlich liebt. Der Sturm auf dem Meer ist das Tollste, was es gibt für sie. Je wilder die Wellen heranrollen und das Boot herumwerfen, umso gehobener ist meine Stimmung. Wobei ich gestehen muss, das ist eigentlich ein Zitat, was sich auf eine Segelbootfahrt auf dem Bodensee bezieht. Aber ich nehme mal an, gut, dass es auf dem Atlantik auch interessant für sie war.
Zumindest scheint sie seefest gewesen zu sein.
Das war sie auf jeden Fall. Also aus den Berichten von anderen, die sie begleitet haben, geht hervor, seekrank. Und sie fand das aber immer toll. Ihr ging es gut. 1881 ging es für 2,5 Monate nach Skandinavien bis über den Polarkreis hinaus. Sie bereitet sich immer vor. Also sie liest viel Humboldt natürlich. Sie stellt ihre Ausrüstung sehr perfektionistisch zusammen. Sie hat bestimmte wissenschaftliche Ziele. Sie möchte immer sammeln. Sie sammelt wahnsinnig viel. Und ab dieser Reise ist auch immer ihr Diener Max Auer dabei. Was noch? Ach ja, sie reist immer inkognito unter dem Namen. Den finde ich gleich. 1882 geht sie nach Russland. Und sie will zeigen, dass Russland wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht so hinten dran ist, wie alle sagen. Wobei Therese selbst eigentlich eher fortschrittsskeptisch eingestellt ist. Also dieses ganze industrialisierte Zeug in Bayern mag sie eigentlich gar nicht. Sie legen in 4 Wochen 7.447 Kilometer zurück. Alles andere als luxuriös. Also es wird auch in irgendwelchen Zelten übernachtet oder in Bettwanzen, Unterkünften und so. Also da kennt sie nichts. Wie ich hatte ja schon gesagt, das Reisen ist irgendwie für sie so ein Ersatz oder so ein Flüchten aus ihren Verpflichtungen. Und sie sagt an einer Stelle auch, sie macht das nur, weil sie ihre wahre Bestimmung nicht leben kann. Und ihre wahre Bestimmung wäre, Ottos Frau zu sein. Wäre ich sein Weib, wäre ich das geworden, was einzig ich mein ganzes Leben gewünscht.
Das scheint ja eine große Liebe gewesen zu sein.
So kalt und tot ist die Wissenschaft, so warm der wahre Beruf einer Frau.
Oh, okay. Ja, nee, das verstehe ich, warum du sagst, also sie war jetzt keine typische Feministin, ja.
Das Buch über die Russlandreise erscheint auch bald. Dabei wird ihr Pseudonym aufgedeckt. Also irgendein Kritiker deckt ihr Pseudonym auf. Sie reist nicht nur inkognito, sondern sie hat auch zum Schreiben ein Pseudonym, nämlich TH. von Bayer. Mhm. Das ärgert sie, weil sie denkt, wenn die Leute jetzt was sagen, dann immer in dem Wissen, sie ist Prinzessin und eine Frau. Aber auch hier reagieren wieder alle positiv. Auch Ludwig II., der zu dieser Zeit König ist, schreibt ihr einen begeisterten Brief aus Neuschwanstein, wie toll er das fand und hat er gerade gelesen. Sie wird auch um Zeitschriftenbeiträge gebeten, dass sie da noch ein bisschen ihre Erlebnisse zusammenfasst oder so. 1886, nächster Einschnitt in ihrem Leben, stirbt Ludwig II. Und ihr Vater wird Prinzregent. Sie war 36, er war 65 und hatte gar keine Lust dazu. Sie schreibt, das kostete seine Freiheit, das Glück seiner alten Tage. Doch das Staatswohl heischte es und der Staat fragt nicht nach dem Wohl des Einzelnen. Also das ist wieder so diese Pflicht und Strenge. Mhm. Was sie gut an der ganzen Sache findet, ist, dass sie in die Residenz ziehen muss, aber die Königin Mutter Marie lebt eben auch in der Residenz und da sie sich gut mit ihr versteht, kann sie sie jetzt einfach mal besuchen gehen, statt immer wieder über den blöden Odeonsplatz und davon ihren Lakaien begleitet werden zu müssen. Nochmal zu dieser Sache mit Otto. Otto ist eben jetzt nicht regierungsfähig, obwohl er eigentlich König werden sollte. Der Prinzregent übernimmt und wird dadurch zum Vormund von Otto. Und es gibt einige Leute, die sagen, wir sollten Otto absetzen und Luitpold als König auf den Thron setzen, statt als Prinzregent. Aber Luitpold selbst will das nicht und Therese sagt auch, das wäre nicht richtig, weil Otto nur freiwillig auf den Thron verzichten könnte. Aber das kann er nicht, weil er so krank ist. Und alles andere wäre falsch. Und jetzt kommen diese ganzen Menschen, die ihrem Vater schmeicheln und sich bei ihm einkratzen und versuchen, irgendwas zu erreichen für ihre eigenen Ziele. Und sie sagt, es verursachte ihr eine große Verachtung, ja sogar Ekel vor den Menschen. Sie hat kein Privatleben mehr, weil sie halt nicht mehr da im Leuchtenbergpalais ist, sondern in der Residenz. Es gibt praktisch kein Familienleben mehr. Ja, und das ist jetzt eben so langsam, ist jetzt die Zeit, wo sie ihre Schüchternheit ablegt und dann geht es nach Brasilien in ihr Wunderland, wo sie sich so wohl fühlt, dass sie jetzt wirklich merkt, das Reisen ist so ihre Aufgabe und ihr Leben.
Ja, sie lebte schon in turbulenten Zeiten, ne? Und wenn sie so viel hinterlassen hat an Schriftlichen, das muss doch eine Wahnsinnsquelle sein für Historiker.
Ja, und das hat alles diese Biografin Hadumut Bußmann sich angeschaut. Es gibt diese ganzen Reiseberichte, es gibt offizielle biografische Notizen, viele, viele Seiten und ihre Tagebücher. Und das ist wahnsinnig interessant, weil sie in diesen offiziellen biografischen Notizen sehr neutral, faktenorientiert schreibt und das Tagebuch dann ganz anders ist, so viel emotionaler. Und da gesteht sie halt, wie schlecht es ihr geht und was sie immer für schlimme Gedanken hat und so. Und die Biografin meinte, man könnte meinen, es handle sich von zwei voneinander getrennt schreibenden Ichs, ein und derselben Person. Mhm. Dann hat sie tatsächlich kurz vor ihrem Tod, glaube ich, oder jedenfalls im fortgeschrittenen Alter, auch die Geschichte meines Herzens geschrieben über Otto. Also da wollte sie dann anscheinend, dass zumindest die Nachwelt dann doch weiß, was sie für Otto gefühlt hat. Es gibt ganz viele Briefe, es gibt diese Gedichte.
Aber sind die dann auf einem anderen Niveau als der Poesiebucheintrag?
Nee, das ist alles so.
Ah, okay.
Und das liegt eben alles im geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher. Und weil sie sich später, also sie stirbt ja 1925, da ist ja dieser ganze Umbruch mit der Revolution und so noch nicht so lange her. Und sie glaubt, dass in privaten Händen, also in den Händen ihrer Nachfahren wohl auch, das alles nicht sicher wäre, weil diese ganzen Traditionen so schnell verschütt gehen. Das hat sie wohl in ihren letzten Jahren gemerkt. Und deswegen wollte sie, dass der Staat das alles bekommt. Der wird das besser aufheben. Und ja, da hat sich die Heidemuth Bussmann ordentlich umgesehen und hat auch in dem Buch geschrieben, ich glaube, das ist von 2013, dass danach so viele Schätze liegen, dass man die alle noch heben müsste. Jetzt geht's also nach Brasilien. 1888 zum ersten Mal und dann innerhalb von 10 Jahren 3 Mal. Sie hat hohe Ansprüche an ihre Begleitung, also die müssen ordentlich fit sein, wie sie selbst auch ist. Irgendwo gibt es Einträge mit, heute habe ich nur eine kurze Wanderung gemacht, 10 Stunden von, weiß ich nicht, quer durchs Allgäu oder so. Also Therese konnte laufen.
Okay.
Sie nahm dann mit Baronin Franziska von Lerchenfeld, hat viel fotografiert mit so einer Plattenkamera. Therese hatte sogar schon eine Rollfilmkamera dabei, die erst ein Jahr zuvor erfunden wurde. Also da gibt es auch interessante Fotos. Außerdem war dabei Edina Max Auer, der wie gesagt dann immer dabei war. Er hat extra für diese Reise Taxidermie gelernt, also wie er Tiere ausstopfen kann.
Ach, das haben die dann praktisch schon unterwegs gemacht?
Und
die
hört sich so an, genau. Und ich nehme mal an, dass das hatten wir auch bei der Merian, dass die ganzen Sammelstücke sonst auch so schnell verwest und verschimmelt und kaputt gegangen sind. Wahrscheinlich war es dann am besten, das gleich vor Ort zu machen. Und dann war noch dabei der Kammerjunker und General der Kavallerie, Freiherr Maximilian von Speidel. Sie haben 28 Frachtstücke voller Forschungsinstrumente und so weiter finanziert durch die ganze Reise aus unterschiedlichen Quellen. Sie hat Geld von ihrer Mutter geerbt und auch von Ludwig I., der ihr was vererbt hat. Sie hat dieses Einkommen durch ihren Äbtissinnenjob und dann gab es eben noch die Stiftung, die auch irgendwas bezahlt hat. Nach 12 Tagen erreichen sie Brasilien, und zwar die heutige Stadt Belém. Sie fahren 13 Tage auf dem Rio Negro und dem Amazonas hin und zurück, dann quer durchs Land 3000 Kilometer nach Rio de Janeiro mit Abstechern in verschiedene Provinzen. Und auch hier, es gibt keinen Komfort, sie erleiden furchtbare Strapazen, 10-stündige Ritte, sie werden fast von einer Pflanzenlawine verschüttet, jemand bricht sich Rippen, es gibt andere Verletzungen, aber sie wird nie ernstlich krank, was so Malaria oder Ruhr oder so angeht, weil sie vernünftig vorgeht. Also das Trinkwasser wird zum Beispiel immer gefiltert, was wahrscheinlich auch keine Selbstverständlichkeit war damals. Und sie sagt, sie ist so vernünftig, weil wenn ich nun sterbe, so kann ich nichts mehr für ihn werken, also für Otto tun.
Otto, ja.
Der Speidel, also ihr Kavalier, der dabei ist, schreibt es in seinem Tagebuch allerdings anders. Die streiten sich wohl öfter und nur in seinen Tagebüchern steht, dass sie wohl doch ziemlich oft krank war. Also so asthmatische Probleme hatte sie immer und Katarrhe, aber sie war zu ungeduldig, um sich zu erholen. Sie hetzt voran und er schreibt, es wäre doch bestimmt interessant, wenn wir hier länger geblieben werden. Und man kann doch nicht seine in Bayern anhand von Karten gemachten Pläne einhalten, wenn die Eisenbahnen unzuverlässig sind, wenn die Schiffe nicht fahren, wenn sie immer seekrank sind, also er und die Baronin Therese ja nicht. Und klingt alles sehr verständlich. Und dann schreibt er aber auch sowas wie, dabei natürlich hat sie gar kein Verständnis dafür, die Stellung des Herrn, also ist seiner selbst, den Leuten gegenüber zu wahren, sondern verfügt einfach, auch vor den anderen Leuten, sodass der begleitende Herr vor den Augen der übrigen zum unfähigen Simpel gestempelt wird.
Das war vielleicht seine eigentliche Motivation, ja. Ja, aber, ja gut, das klingt, ja.
Ich finde es interessant, die beiden Seiten zu lesen.
Ja, das stimmt wirklich, ja. Und also dann haben sie unterwegs also jetzt alles Mögliche eingesammelt, Tiere, Pflanzen und so weiter. Dann müsste man die Dinge ja heute irgendwo in München noch in irgendwelchen Museen finden wahrscheinlich. Ne?
Ein sehr großer Teil von den 429 Pflanzenarten, 929 Tierarten und 3 Arten von Versteinerungen sind 1944 leider bei Bombenangriffen verloren gegangen. 6 Pflanzen sind als neue Arten anerkannt worden und tragen ihren Namen, also Theresie. Sie besucht soziale Einrichtungen wie pädagogische Institutionen, eine Bergbauschule, sie besucht Unternehmen wie eine Baumwollwarenfabrik, eine Käserei, verschiedene Plantagen. Und dann gibt sie ihr Pseudonym doch auf, weil sie nämlich den brasilianischen Kaiser besuchen kann. Das war Dom Pedro II., der mit Teresa von Brasilien verheiratet war, die beste Freundin ihrer Mutter war. Bei Speidel im Tagebuch steht, vormittags botanischer Garten und nach demselben in die Irrenanstalt. Dann um 5 Uhr Empfang bei seiner Majestät dem Kaiser und der Kaiserin. Sehr liebenswürdig. Therese ist ausführlicher und beschreibt dann so die ungezwungene Atmosphäre am Hof. Und der Kaiser ist wahnsinnig belesen und gastfreundlich und hat zum Beispiel auch die Sklaverei abgeschafft. Und das war wohl tatsächlich ein sehr guter Kaiser, der gute Dinge für sein Land gemacht hat. Allerdings wird er dann irgendwann gestürzt. Also Therese veröffentlicht ihr Buch dazu 9 Jahre später und da ist das schon passiert, dass der Kaiser abdanken musste wegen einer republikanischen Bewegung und einem Militärputsch. So, 1890, 1892, 1896 geht's nach Griechenland, 1893 nach Nordamerika zur Weltausstellung in Chicago. Sie will auch die Indianerstämme besuchen, aber ihre romantischen Vorstellungen werden nicht erfüllt. Sie findet aber viele interessante Gegenstände für ihre Sammlung und geht nach heutigen Maßstäben dabei ziemlich rücksichtslos vor. Da musste ich denken an unsere Amalie Dietrich, die ja auch aus Australien so Totenschädel von den Eingeborenen mitgenommen hat und so, das macht sie auch. Dann versucht sie, den Popocatépetl zu besteigen, 5462 Meter, aber sie muss vorzeitig aufgeben, weil sie Bronchitis hat und auch hier vernünftig sein will. Also ich werde es erst gar nicht versuchen, weil das tut mir nicht gut. Ja, 1892 wird sie aufgenommen als Ehrenmitglied in die Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaft. Also jetzt bekommt sie tatsächlich Anerkennung von außen, von den Männern, obwohl Frauen regulär in der Akademie noch nicht zugelassen war. Und zwar gab es dafür gute Gründe, dass das so bleibt, nämlich das männliche Schamgefühl, weil man dann über gewisse Dinge nicht mehr offen sprechen kann, wenn Frauen dabei sind.
Ja, klar, ist ja logisch. Nee, also sie durfte dann, okay, wurde aufgenommen, aber es gab ja noch kein Frauenstudium, ne? Das kam erst später.
Das kam erst später, das kam 1903 in München. Der Präsident Max von Pettenkofer, der Hygieniker war und München mit einer Kanalisation und einer zentralen Trinkwasserversorgung versorgt hat. Dieser Präsident sagt, Therese könnte doch Ehrenmitglied werden. Ihr Vater ist super stolz auf sie und stiftet eine Marmorbüste von Therese, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs da in der Bibliothek der Akademie stand und heute in Hohenschwangau steht. Mhm. 1897, also 5 Jahre später, bekommt sie dann aber auch die Ehrendoktorwürde der Münchner Universität. Und jetzt fährt sie auch immer häufiger zu Kongressen und lauscht Vorträgen an der Uni und spricht mit Gelehrten. Und fand ich auch sehr interessant, dass sie in ihren Schriften im Nachwort oder in der Danksagung anderen Wissenschaftlern dankt, um so zu zeigen, sie ist jetzt Teil dieses Kreises. Und sie ändert jetzt auch ihren Autorennamen zu Therese, Prinzessin zu Bayern, Dr. PHHC. 1908 erhält sie dann auch aus Frankreich eine wichtige Auszeichnung. Wenn sie publiziert oder auch wenn sie jetzt von einer Reise wiederkommt und diese ganzen gebrachten Dinge organisiert und katalogisiert und klassifiziert werden müssen, dann fragt sie auch immer nach anderen Meinungen, also schickt es irgendwie rum und fragt, ist das ein Käfer so und so, und die helfen ja auch alle. Und dann schreibt sie aber, wohl hatten Männer vom Fach die Güte, die meisten Objekte zu bestimmen, doch ließ ich es nicht dabei bewenden, sondern arbeitete selbst jeden einzelnen Gegenstand nochmals durch. Jetzt kommt das nächste einschneidende Erlebnis. Am 12.12.1912 stirbt ihr Vater. Sie ist 63, sie hat immer ihr Versprechen ihrer Mutter gegenüber gehalten. Vater war sehr stolz auf sie und ihre wissenschaftliche Leistung, besonders seit er sich halt damit abgefunden hat, dass sie nicht mehr heiraten wird. Sein Tod kommt nicht unerwartet, er war alt und hatte auch keine Lebensfreude mehr, hat wohl öfter schon gesagt, ach wenn ich doch nur. Und sie ist bei ihm und kann sich noch in aller Ruhe verabschieden. Jetzt folgt ihr Bruder, Prinz Ludwig. Der will aber nicht Prinzregent sein, sondern König werden. Und erklärt Otto als geisteskrank und nicht regierungsfähig. Also das, was Therese und auch ihr Vater nicht wollten, das macht er jetzt. Und Otto versteht das auch gar nicht mehr, was da alles passiert, als sie ihm die Dokumente vorlegen und so. Und Therese ist wütend auf Ludwig und schreibt, gratulieren kann ich dir nicht, du weißt, wie ich denke. und bleibt dann auch der Proklamation fern. Also sie verbringt immer noch ihre Sommer und viele Monate in Lindau, wo ja ihre Mutter diese Villa am See gekauft hatte. Und sie bleibt halt da und kommt nicht, aber später, dann gab es eine Landeshuldigung, da kommt sie dann doch nach München, um nicht nach außen zu zeigen, dass es Unstimmigkeiten in der Familie gibt. Sie muss oder darf sich jetzt auch um den Nachlass von ihrem Vater kümmern und damit auch um den Nachlass ihrer Mutter, weil ihr Vater wohl das nicht wollte, also der wollte nicht, dass an die Sachen gerührt wird und jetzt kann sie praktisch beides sich anschauen. Sie muss jetzt auch einen eigenen Hausstand gründen, was sie noch nie gemacht hat. Sie freut sich, dass sie wieder aus der Residenz zurückziehen kann in dieses Palais Leuchtenberg, wo sie halt so viele schöne Erinnerungen an ihre Kindheit und an ihre Mutter hat. Und sie nimmt auch die ganzen Sammlungen. Der Vater hatte ihr in der Residenz ein paar Räume gegeben, wo sie ihre Sammlung aufbewahren konnte und die nimmt sie jetzt wieder mit in den Palast. Sie gestaltet auch diese Villa am See in Lindau neu, also das ist jetzt irgendwie so nochmal so eine Art Aufbruch für sie. Und sie beginnt einen Kreis aus gebildeten Aristokratinnen um sich zu scharen. Also da doch dann auch, sind dann auch Frauen dabei. Das ist dann praktisch wie so ein Salon. Allerdings hält das natürlich nicht lange, weil wir haben ja schon 1912 und 1914 bricht dann der Erste Weltkrieg aus. Sie hatte eigentlich eine Weltumsegelung geplant und muss das aufgeben und glaubt auch nicht, dass sich das nochmal nachholen lässt, weil sie halt doch schon ziemlich alt ist und immer wieder krank.
Ich wollte gerade sagen, Weltumsegelung, sie ist doch jetzt schon über 60, ne?
Genau, 65, ja, ja. Also da hatte sie aber noch einiges vor, aber jetzt kennt sie doch, das wird wohl nichts mehr. Sie ist anders als alle anderen sehr skeptisch, was den Krieg angeht. Und sie glaubt dieser Kriegspropaganda nicht, wohl auch, weil sie halt in so vielen Ländern schon persönlich war und zumindest glaubt zu wissen, wie die Leute da denken und warum dieses und jenes nicht funktionieren kann und so. Ihre Brüder hingegen sind halt sehr militärbegeistert, sind auch selbst im Militär, kämpfen aktiv oder führen Regimenter an und sie fühlt sich allein und hasst diese ganzen Propagandalügen und die Vertuschungen und hasst es, dass sogar die Wissenschaft Schaden nimmt, weil sie eben politisch missbraucht wird und dass irgendwelche Fakten verdreht werden. Und schreibt, wir brandmarkten an den Feinden, was wir gerade so taten, aber wir gestanden Letzteres nicht ein. Oder, wenn wir es nicht leugnen konnten, so fanden wir bei uns erlaubt, was wir bei den Gegnern zu Verbrechen stempelten. Mit welcher Logik war mir unverständlich. Aber sie sagt, sie redet mit kaum jemandem darüber, weil sie halt die Reaktionen gleich bemerkt. Man kann doch nicht das Vaterland verraten. Und sie schreibt, im Übrigen schwieg ich und schluckte bis zum Ersticken. Sie entschied sich dann, dass sie in Lindau blieb. Sie wollte also München meiden. Sie geht viel Bergwandern. Und um sich dann abzulenken, hilft sie beim Roten Kreuz in Lindau aus. Sie sammelt Geld. Sie gründet ein Lazarett in einem Nebenhaus von ihrer Villa. Dann stirbt ihr Lieblingsneffe im Krieg, der einzige Sohn von ihrem schon toten Lieblingsbruder Arnulf. Das geht ihr sehr nahe und dann stirbt auch noch Otto 1916. Sie wird benachrichtigt und kommt gerade noch rechtzeitig nach Fürstenried, auch wenn er sie nicht mehr erkennt, wie er sie schon eigentlich seit Jahren nicht mehr erkannt hat. Und schreibt noch ein Gedicht. Nun hat der Todesengel dich geküsst, mein Lieb, und schlafest du den ewigen Schlaf. Ich knie still bei dir in wehem Schmerz gelöst und kann nicht fassen, was mich traf. Ja, sie sagt, dass sie trotz allem froh ist, dass sie ihn hatte und dass sie auch diese Gefühle für ihn hatte. Ich dünkte mich reich und glücklich zu nennen, denn wenige wohl gibt es, die das gehabt, was mir geworden. So rein, so himmlisch schön, so ideal. Dieses Glück trotz allem Leidens ließ keine Bitterkeit in mir aufkommen. Es erzeugte mir eine unsagbare Dankbarkeit.
Ja, ich meine, das ist schon was, weil das muss ja immer eine recht einseitige Liebe gewesen sein, wenn er ja dann geistig schon so umnachtet war, dass er das gar nicht erwidern konnte.
Ich glaube aber auch, genau deswegen war es so schön und so ideal. Weil wenn sie jetzt geheiratet hätten und er ganz normal wäre und seine Socken liegen lässt und so, dann wäre es halt nicht himmlisch schön und ideal gewesen.
Das kann natürlich auch sein. Ja, natürlich. Ich meine, diese Beziehung hat ja vor allem mal in ihrer Fantasie stattgefunden.
Genau.
Ja.
Ja, der Krieg endet. Die Revolution folgt auf dem Fuße. König Ludwig III. Der ist übrigens auch schon alt, also der ist ja noch älter als Therese, muss irgendwie in seinen 70ern gewesen sein. muss fliehen mit seiner Frau und seinen unverheirateten Töchtern. Therese ist in Lindau und lang weiß sie nicht und niemand weiß, wo die eigentlich alle sind. Also die haben sich dann irgendwie im Chiemgau versteckt und bei Salzburg und ich glaube in Italien oder so. Und inzwischen erklären die Revolutionäre das Haus Wittelsbach für abgesetzt und alle Vorrechte ehemals privilegierter Personen und Stände werden aufgehoben. Das heißt, jetzt ist sie keine Prinzessin mehr. Gerade in München hört wohl niemand mehr was von irgendwem. Also alle Adligen haben sich irgendwie verkrochen oder sind aufs Land geflüchtet und stellen sich stumm. Therese bleibt in Lindau weiterhin und meidet erstmal die Öffentlichkeit, bis sie sich ganz vorsichtig wieder aus dem Haus traut, weil sie wusste eben nicht, was mit ihr passieren würde. Aber wurde man erkannt, so wurde man still, mit Achtung, fast möchte ich sagen, mit stummem Mitleid begrüßt. Also die Leute waren ihr da sehr wohlgesonnen. Sie war wohl auch immer beliebt in Lindau und hat wohl auch relativ viel Kontakt gehabt mit den normalen Leuten. Und eigentlich findet sie die neue Freiheit ganz gut. Also sie sagt, wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann weiß ich, dass sie nur meinetwegen kommen und nicht, weil sie halt so einen hohen Stand hat, weil sie Prinzessin ist. Sie hat viel mehr Freiheiten als vorher, aber sie ist wahnsinnig gekränkt für ihre Familie. Sie sagt auch, eigentlich findet sie die Republik eine gute Regierungsform, aber da die Menschen nicht vollkommen sind, stellt sich die Sache in der Praxis ganz anders dar. Nicht der Beste und Fähigste kommt meist an die Spitze, sondern oft irgendeiner oder gar der Parteiinteressen oder nichtssagende Kombinationen oder gar der pure Zufall aus der Menge herausheben. Dass wir zum Volke gehörten und das Volk zu uns, war ganz selbstverständlich. Dass wir für unser Vaterland leben und wirken sollten. Dass es unsere Pflicht war, unsere Kräfte dem Lande zu widmen. Dies pflanzte uns vier Geschwistern die Mutter schon in zartester Jugend ins Herz. Und der Vater lehrte es uns durch seine selbstlose, pflichttreue Lebensführung. Und dann erlebten wir den Rückschlag. Eine mindestens 800, ja tausendjährige Zusammengehörigkeit wurde zertrümmert. Und unsere Bestrebungen zum Besten um schnöden Undank vergolten.
Bisschen gekränkt, ja.
Finde ich so interessant, diese Einstellung, weil du ja so als kleiner Mensch auf der Straße denkst, oh, der König da oben, die ganze Familie, die haben so viel Geld und denen geht's gut und uns geht's nicht gut. Und die Königsfamilie selbst sieht das aber ganz anders. Wir erfüllen unsere Pflicht, wir sind fürs Volk da.
Ja, aber das ist doch heute auch noch, ist doch heute auch nicht anders. Wenn du jetzt zum Beispiel so aufs britische Könighaus guckst oder so, die bezeichnen sich ja selber auch als Firma.
Ja.
Und dass sie. Das ist halt ihr Job, ja. Ne? Repräsentation. Ja.
Ja, aber der Vater scheint ja wirklich irgendwie so gelebt zu haben. Und sie scheint das so empfunden zu haben. Also ich finde das echt, echt interessant, das so zu hören.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, sie sagt dann, ja, und wenn die dann gewählt werden, dann kommt ja auch nicht immer der Beste an die Spitze. Aber
das ist der so König einem, auch nicht.
Aber ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen, wenn wir das hier vertiefen.
Sie bekommt Geldprobleme. Sie muss auch ganz alltägliche Arbeiten jetzt selbst erledigen. Kann man sich denken, bei so einem großen Anwesen wie so einer Villa, ist bestimmt wirklich nicht leicht. Und dann schreibt sie aber sowas, sie musste Bücher entstauben, sie musste ihre Gartenmöbel streichen, wofür sie 6 Wochen gebraucht hat.
Okay.
Und es ist eigentlich, sie findet das gar nicht so schlecht, weil ich meine, sie kennt ja Entbehrungen und dann so ein bisschen streichen ist vielleicht nicht so schwer für sie, auch wenn sie jetzt schon fortgeschrittenen Alters ist. Aber das Traurige ist für sie, dass sie keinen Kopf mehr für wissenschaftliche Arbeit hat und sie vermisst das. 1920 wird sie dann zum 70. Geburtstag zum Ehrenmitglied der Anthropologischen Gesellschaft in München auch noch ernannt. Nur wie ironisch, dass sie halt gar keine Zeit mehr für wissenschaftliche Arbeiten hat. Ihr Bruder Ludwig, der Dritte, also der ehemalige König, ist immer noch lange auf der Flucht. Er muss immer wieder irgendwo anders hinfliehen, trotz seines Alters. Irgendwann landet er dann, ich glaube, in Ungarn. Dann stirbt seine geliebte Frau, die auch schon krank war. Und das hat ihn dann nochmal mitgenommen. Und er selbst stirbt dann auch 1921 in der Fremde. 1923 wird der Wittelsbacher Ausgleichsfonds bestimmt. Also das ist eine, den gibt es auch heute noch, eine Stiftung des öffentlichen Rechts, deren Erträge den Angehörigen des ehemals in Bayern regierenden Hauses Wittelsbach zukommen. Weiterer Stiftungszweck ist die Bewahrung des ihm anvertrauten kulturellen Erbes der Wittelsbacher. Also so hat man dann das Ende der Monarchie geregelt und da hat sie dann wohl auch wieder regelmäßig mehr Geld bekommen. Was ich dann auch noch ganz interessant fand, 1923 wurde auch die goldene Hochzeit von ihrem Bruder Leopold mit Pomp und Pracht gefeiert. Und sie schreibt, es war plötzlich wie in alter Zeit und erzählt dann so, was da alles auf der Feier gegessen und gesungen und so wurde. Und dann noch ein glänzender Abendempfang in Leopolds eigenem Heim und dann Gedankenstrich, sank wieder alles zurück in seinen Märchenschlummer und das Erlebte erschien wie ein Traum. Ja, also es ist vorbei mit der Monarchie. Ja, jetzt ist sie wirklich alt geworden und sie wird krank, weil sie so viel Stress hat auch. Also sie muss immer noch diese ganzen Nachlässe ordnen und dann verlangt Kronprinz Ruprecht, also das ist der älteste Sohn von dem verstorbenen Ludwig III., der jetzt halt nicht mehr König geworden ist, aber er ist immer noch Familienoberhaupt der Wittelsbacher und der verlangt, dass sie ihre Sammlung aus den Ausstellungsräumen im Palast, im Leuchtenbergpalast entfernt, weil er den Platz selbst braucht und sie weiß nicht, wohin damit und es gibt auch keinen Katalog, also nur sie weiß, wo was liegt und warum das so angeordnet ist, wie es angeordnet ist und das ist auch nochmal wahnsinnig anstrengend für sie und sie wird krank. Der Arzt bezeichnet sie als tuberkulös, also sie hatte halt auch schon immer Lungenschwierigkeiten und jetzt bricht das ganz aus und sie ist auch schon seit Jahren jeden Sommer immer auf Kur gegangen, aber jetzt wird es richtig ernst und sie wird krank und bettlägerig. Ihre Freundin Olga kommt aus Russland, also sie ist da, als Therese stirbt, ihre Hofdamen sind da, der Diener und der Max Auer kommt auch nochmal vorbei. Den hatte ihr Vater ja irgendwann weggenommen, der brauchte den für irgendwas anderes und der arme Max musste gehen, aber sie sind trotzdem noch in Kontakt geblieben. Und sie hat auch schon alle Details für ihre Beerdigung vorher festgelegt. Sie möchte in ihrem Äbtissinnengewand beerdigt werden. Es soll Gloxinien geben und viel Grün. Vom Sarg herunter der Hermelin bis auf den Boden, der schwarze Samt des Kleides, ein weißes Blumenkreuz. Ja, oh. Ja. Sie stirbt in Lindau und die Leute strömen herbei und schluchzen laut. Also sie trauern um ihre Prinzessin, die keine Prinzessin mehr ist. Dann wird sie nach einer Weile nach München überführt in der Nacht. Und draußen feiern die Leute Oktoberfest. Sie wird dann beerdigt in der Theatinerkirche, also unter dem Hochaltar in der Fürstengruft, zur Ruhe gelegt. Hm. Ja, das ist Therese, war Therese. Die Villa am See in Lindau ist leider verfallen. Sie hat es zwar Nachfahren vererbt, aber die haben sich wohl nicht richtig gekümmert und dann ist es zur Ruine verkommen und 1985 abgerissen worden und jetzt stehen da Eigentumswohnungen.
Schade eigentlich.
Es gibt eine Stiftung, die sich für die Förderung von Frauen in der Wissenschaft engagiert und die an der Münchner LMU angesiedelt ist. Die Stiftung vergibt einen gleichnamigen Preis an Frauen, die sich in besonderer Weise um ihr Fachgebiet verdient gemacht haben und mit ihrem akademischen Wirken Vorbild für junge Wissenschaftlerinnen sein können.
Es gibt also heißt die Stiftung nach ihr, oder?
Therese von Bayern Stiftung.
Ah, ja.
Und es gibt seit 2021 auch einen Therese von Bayern Lehrstuhl. Für Systematik, Biodiversität und Evolution der Pflanzen. Seit April 2019 steht eine Büste von Therese in der Ruhmeshalle in München. Also das ist dieses Ding an der Theresienwiese. Da steht doch so eine große Bavaria-Figur mit so einem Lorbeerkranz über dem Kopf, falls ihr das kennt. Und dahinter ist die Ruhmeshalle mit so griechischen Säulen davor. Und da steht auch eine Büste von ihr. Es gibt verschiedene Schulen, die nach ihr benannt sind. Es gibt in München die Therese von Bayern Straße. Gleich neben dem Hüpfburg-Verleih, habe ich auf Google Maps gesehen, das scheint so ein Neubaugebiet zu sein. Und in Lindau gibt es den Therese von Bayern Platz, das ist schöner, das ist direkt neben der Inselhalle und neben dem Kreisverband des Roten Kreuzes, was ja auch passt, weil sie da ja im Krieg mitgeholfen hat. Ja, und das ist so ihr Erbe, also vor allen Dingen die Stiftung, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank. Wahnsinn. Oh, ich bin ja fast ein bisschen erschlagen. Das ist ja sie hat ja doch auch eine Menge erlebt und war doch sehr auch so in die Politik der Zeit involviert, ne, durch ihre familiären Beziehungen und hat doch viel Hochs und Tiefs mitgemacht. Vielen Dank für diese spannende Geschichte, liebe Petra.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.